Ich darf euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem wunderbaren Gottesdienst begrüßen. Und ich will euch einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, mit mir den Philipperbrief aufzuschlagen. Ich werde den Abschnitt aus Kapitel 4, die Verse 4 bis 7 lesen, dann werde ich beten. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Philipper 4, ab Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Ich bete. Herr Jesus, wir beten heute Morgen um diese eine Sache, dass du dich uns offenbarst in einem Weg, wie wir es zuvor noch nicht erfahren haben. Deine Herrlichkeit und deine Größe und deine Schönheit, dass wir sie sehen und dass wir von diesem Anblick ergriffen werden, wie wir noch nie zuvor ergriffen waren, dich zu lieben und dir zu folgen, dass du allein dadurch verherrlicht wirst. Hilf uns, auch wenn die Sonne herniedersticht, zuzuhören und zu erfassen, was du uns sagen willst. Amen. Die Verse, die wir eben gelesen haben, es ist zu beachten, dass diese Verse an Christen geschrieben wurden. Nicht an irgendwelche Ungläubigen, es ist kein evangelistischer Text, sondern dieser Text wurde an Christen geschrieben. Dieser Text wurde an Menschen geschrieben, die Freude des Heils in ihrem Leben erfahren haben. Die erfahren haben, was es heißt, Vergebung der Sünden zu haben. Dieser Text wurde an Menschen geschrieben, die erfahren haben, was es heißt, Frieden mit Gott zu haben, versöhnt zu sein mit Gott. Und wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann kennst du die Freude und den Frieden, von dem Paulus in diesen Versen spricht. Und dennoch gibt es in unserem Leben unzählige Dinge, die uns diesen Frieden und diese Freude immer wieder rauben. Es gibt unzählige Dinge, mögen sie klein sein oder groß sein, die uns gefangen nehmen, die uns irgendwie die Sonne aus unserem Leben wegrauben, die uns in unseren Sorgen vertrinken lassen und wir sehen kein Licht mehr, wir sehen keine Freude mehr, wir sehen keinen Frieden mehr. Auch wir Christen erfahren dies immer und immer wieder. Und deswegen musste Paulus diese Worte an wiedergeborene Christen schreiben. Es sind banale Dinge, die uns diese Freude rauben können. Morgens hörst du deinen Wecker nicht und verschläfst und gehst voll gestresst auf die Arbeit, hattest keine ruhige Minute mit Gott und der ganze Tag ist unter diesem Deckmantel des Verschlafenseins und alles ist schlecht und du sagst einfach, heute habe ich einen schlechten Tag und die Freude fehlt dir. Das sind banale Dinge. Vielleicht ist dein Vorgesetzter ungerecht zu dir, du erlebst viel Ungerechtigkeit, vielleicht in der Familie und es raubt dir die Freude in Gott, es raubt dir den Frieden, den du in Jesus Christus hast. Vielleicht fordern dich deine Kinder ständig bis zur Erschöpfung heraus und du bist am Ende des Tages völlig erschöpft und weißt gar nicht, wann hatte ich heute eine ruhige Minute, wann hatte ich heute einen Moment Zeit, um diese Freude und diesen Frieden von meinem Herrn für mich in Anspruch zu nehmen. Du pflegst deine demente Mutter oder deine demente Oma, ein Kind, welches auf Abwege gerät, Sünde, die dich jeden Tag plagt. Es gibt so viele Dinge, die uns das rauben, was wir in Jesus Christus haben, nämlich Frieden und Freude, die uns nur Gott schenken können. Und es ist unsere wunderbare Pflicht, als Christen uns in Jesus Christus zu freuen, in dem, was er für uns getan hat, in dem, was er ist. Und dennoch gibt es viele Dinge, die uns diese Freude rauben. Und deswegen ist die Frage berechtigt, die ich dieser Predigt als Titel herangestellt habe. Wie kannst du die Freude und den Frieden Gottes in allen Umständen erfahren? Wie kannst du in Leid und in Freude diese Freude erfahren, von der Paulus in diesem Text spricht, den wir gelesen haben? Und auf diese Frage will uns der vorliegende Text eine Antwort geben. Und wir werden drei Aufforderungen ansehen, die uns diese tiefe Freude und diesen Frieden schenken, wenn wir diese Aufforderungen anwenden und ausleben. In drei Aufforderungen habe ich diesen Text gegliedert. Das erste ist, freu dich in Christus. Das zweite ist, sei auf das Wohl anderer bedacht. Und das dritte ist, vernichte deine Sorgen durch Gebet. Diese drei Aufforderungen sollen uns die Antwort liefern, wie du und wie ich in all unseren Umständen Frieden und Freude in Gott erfahren können. Und das erste, die erste Aufforderung, freu dich in Christus. Hier heißt es, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und es ist zu beachten, wenn die biblischen Autoren sich wiederholen, dann sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was sie jetzt sagen. Es ist bemerkenswert, dass wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir immer wieder, dass unser Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Er wiederholt sich, nicht weil er, weil ihm langweilig ist, sondern weil das, was er jetzt sagt, wichtig ist. Das, was er jetzt sagt, hat Bedeutung. Und das, was er jetzt sagt, darauf sollten wir unsere völlige Aufmerksamkeit richten. Und diesen Stil gebraucht Paulus hier, indem er zweimal sagt, freut euch, freut euch. Das heißt, das, was Paulus jetzt sagt, darauf sollten wir aufmerksam sein. Darauf sollten die Philipper ihre Aufmerksamkeit richten. Wir sollten jetzt unsere Ohren spitzen und aufpassen, was er zu sagen hat. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nun, wenn wir uns die Umstände der Philipper nochmal in Erinnerung rufen, dann ist es nicht verwunderlich, dass Paulus diese Aufforderung zweimal ausrufen muss. Freut euch in dem Herrn. Wenn wir daran denken, dass die Philipper in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, oder in einer Gesellschaft lebten, welche abneigend gegen die Christen waren. Die Gesellschaft in Philippi lehnte das Christentum ab und nicht nur das, sondern sie verfolgte die Christen auch in einem gewissen Maße. Und das raubte ihnen natürlich die Freude und in gewisser Weise den Frieden, wenn du beständig unter einem Druck dieser Verfolgung lebst. Aber nicht nur das, sondern auch innerhalb der Gemeinde, wir haben es gesehen, herrschten Unstimmigkeiten, Unfrieden, es herrschten Spaltungen und Streit. Natürlich raubt es einem die Freude in Gott, völlig frei in Christus seine Freude auszuleben. Und schließlich kommt noch dazu, dass ihr Held, ihr Gemeindegründer, ihr Vorbild, den, auf dem sie ihre Hoffnung gesetzt haben, in Rom im Gefängnis sitzt. Und ich weiß, ob er lebendig oder tot diesen Ort verlassen muss. Und all das raubte ihnen natürlich die Freude, es ist selbstverständlich. Aber in all dieser Traurigkeit, in all diesem Leid, das die Christen damals und auch du und ich heute erfahren, kennt der Christ eine Freude, die ihn in allen Umständen begleiten kann und begleiten soll. Und das ist die Freude im Herrn, wie Paulus es hier sagt. Freut euch in dem Herrn. Das ist die Freude des Heils. Das ist die Freude, den Herrn Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Heiland zu kennen, ihm zu lieben, ihm zu folgen, sich seinem Willen zu unterordnen. Das ist die Freude, von der Paulus hier redet. Wisst ihr, jeder Mensch auf dieser Erde, ohne Ausnahme, leidet unter demselben Problem. Jeder Mensch auf dieser Erde sehnt sich nach einer tiefen und bleibenden Erfüllung. Jeder Mensch. Und der Grund, weshalb der Mensch eine tiefe Sehnsucht nach Erfüllung hat, ist der, weil der Mensch Gott im Garten Eden verloren hat. Das, was ihm Erfüllung geschenkt hat, das, was Erfüllung in seinem Leben war, hat er verloren im Garten Eden. Durch die Sünde schlug der Mensch ein Keil zwischen sich und Gott. Durch die Sünde erklärte der Mensch Gott den Krieg. Und durch die Sünde riss der Mensch dieses Loch in seinem Herzen, in seiner Seele auf, welches er seit dem Sündenfall zu füllen sucht. Jeder Mensch sucht nach dieser Erfüllung. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, um dieses Loch zu füllen. Jesus ist gekommen, um diesen Keil wegzunehmen, um Frieden mit Gott zu schaffen. Jesus ist gekommen, damit der Mensch diese Fülle wieder erfahren kann, welche Adam und Eva im Garten Eden hatten. Jesus ist gekommen, damit der Mensch das wieder gewinnt, was er im Garten Eden verloren hat, nämlich Gott selbst. Und in Jesus Christus kannst du und ich Gott wieder haben, Versöhnung mit Gott zu haben, eine lebendige Beziehung mit Gott haben, indem Jesus Christus stellvertretend für deine und meine Sünde am Kreuz starb, kann jeder, der an ihn glaubt, mit Gott versöhnt werden und diesen Frieden, diese Freude, diese Fülle erfahren. Und von dieser Freude redet Paulus hier. Er redet nicht von einer oberflächlichen Freude, die wir Christen erfahren können, wenn wir abends einen ordentlichen Barbecue-Grillabend hatten mit ein paar Männern und dann der Bauch ist satt, die Gespräche sind gut und wir freuen uns. Oder unser Lohn kam wieder am Ende vom Monat und wir freuen uns, dass der Lohn wieder da ist. Und diese Freude, von dieser Freude redet Paulus nicht. Denn es kommen Umstände in deinem Leben, die dir diese Freude wieder rauben. Paulus redet von einer Freude, die in allen Umständen, mögen sie gut oder schlecht sein, Bestand haben, weil diese Freude nicht von Umständen abhängig ist, sondern von dem, der sich nicht verändert. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ist die Quelle dieser Freude. Und weil er unveränderlich ist, kann auch die Freude, die wir von ihm empfangen, ewig und unveränderlich bleiben. Selbst in tiefem Leid. Und deshalb kann Paulus auch sagen, freut euch alle Zeit im Herrn. Alle Zeit, alle Zeit. Ob es uns gut oder schlecht geht. Paulus gibt uns ein wunderbares Beispiel in Kapitel 4, Verse 12 und 13. Einige Verse später, dort schreibt er zu den Philippern, ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich weiß, was es heißt, zu Tode gesteinigt zu werden. Ich weiß, was es heißt, zu hungern. Ich weiß, was es heißt, auf dem Meer fast ertrunken zu sein. Ich weiß auch, was es heißt, Überfluss zu haben. Aber in all dem freue ich mich in dem, der mich kräftigt, nämlich Jesus Christus. Ob es mir gut oder ob es mir schlecht geht. Und liebe Geschwister, wir müssen hier noch bemerken, wir dürfen diesen Vers, wenn Paulus hier sagt, freut euch im Herrn, nicht so verstehen, dass wenn Paulus zu den Philippern sagt, freut euch im Herrn, dass die Philipper in diesem Augenblick all ihre Sorgen vergessen und sich im Herrn freuen, nur weil Paulus es ihnen gesagt hat. Nein, nein. Die Philipper können sich in dem Herrn freuen, indem Paulus sie daran erinnert, was sie in Jesus Christus haben, indem Paulus ihren Blick auf Jesus Christus richtet. Deshalb können sie sich freuen. Und genauso wenig kann ich heute Morgen zu euch in die Runde rufen, freut euch im Herrn. Und ich kann nicht erwarten, dass jeder Einzelne von euch jetzt sich im Herrn freut. Nein, ihr könnt euch alleine dann freuen, wenn ihr Jesus Christus kennt. Wenn ihr ihn persönlich kennt, wenn ihr sein Wesen kennt. Wenn ihr sein Werk am Kreuz von Golgatha verstanden und lieben gelernt habt, dann könnt ihr euch alle Wege in dem Herrn freuen. In der Person Jesu und in dem, was Jesus getan hat, ist genug, um uns eine Ewigkeit an ihm zu erfreuen. Wisst ihr, wir werden im Himmel sein. Im Himmel wird eine unzählige Schar von Menschen aus allen Stämmen sein. Milliarden von Milliarden von Milliarden von Menschen werden dort sein. Und die Herrlichkeit Jesu Christi wird so gewaltig sein, dass sich jeder einzelne Mensch an diesem Herrn erfreuen wird. Und diese Herrlichkeit Jesu kann uns auf dieser Erde schon diese ewige Freude schenken. Das ist, was Paulus hier sagt. Schaut auf Jesus, schaut, was er für euch getan hat und freut euch in ihm. Freut euch in dem Herrn. Über Jesus wird gesagt, dass er um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Das heißt, er hatte eine Freude im Blick, die so überwältigend war, dass diese Freude ihn befähigt hat, in gewisser Weise das Kreuz und die Leiden auf sich zu nehmen. Indem wir auf Jesus Christus blicken, er ist ja unsere Freude, indem wir auf Jesus blicken, empfangen wir die Fähigkeit und die Kraft, uns in allen Umständen zu erfreuen, so wie Paulus es hier sagt. Das heißt, wie freust du dich in dem Herrn? Beschäftige dich mit Jesus. Schau auf Jesus, auf sein Wesen, auf das, was er am Kreuz getan hat. Wir können nicht genug uns mit Jesus beschäftigen, wenn wir die Ewigkeit damit verbringen werden. Und bevor wir diesen Punkt abschließen werden, bleibt noch zu sagen, dass uns die Bibel in Galater 5, Vers 22 deutlich macht, dass die Frucht des Geistes, das heißt ein Kennzeichen eines wahren Christen, die Freude ist. Diese Freude, von der Paulus hier redet. Und wenn du diese Freude nicht kennst, von der Paulus hier redet, dann rufe ich dir zu, suche Jesus. Ruf nach ihm. Klammer dich an das Kreuz. Klammer dich an die Gnade. Such die Vergebung, die er dir entgegengebracht hat am Kreuz von Golgatha. Und lass nicht los, bis du diesen Freuden, bis du diese Freude erfahren hast, die alleine er schenkt, die er durch seinen Heiligen Geist in dir wirkt. Suche Jesus. Nun, diese innere Freude, von der Paulus hier redet, wird auch nach außen hin sichtbar werden, wenn sie in uns ist. Wenn wir diese Freude, die wir in Jesus Christus haben, in allen Umständen, wenn wir diese Freude haben, dann wird dies auch nach außen hin sichtbar werden. Die Menschen werden diese Freude in uns sehen, nämlich indem wir gütig sind zu allen Menschen. Das ist der zweite Punkt, die zweite Aufforderung, auf die ich eingehen will. Sei auf das Wohl anderer bedacht, Vers 5. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Im ersten Punkt ging es um das Herz des Menschen. Im ersten Punkt ging es um die Beziehung, die der Mensch zu Christus hat. Jetzt im zweiten Punkt geht Paulus auf die Beziehung zwischen Mensch und Mensch ein. Die Beziehung, die wir zu anderen Menschen haben. Wir sollen gütig und milde sein zu allen Menschen. Milde sein, gütig sein beschreibt jemanden, der nachgiebig ist. Jemand, der das Wohl des anderen sucht, der nicht nachtragend ist. Gütig sein beschreibt das Gegenteil von streitsüchtig oder selbstsüchtig sein. Lass uns für einen Augenblick an die Situation der Philipper denken. Stellt euch einen Christen vor in Philippi, der auf den Markt gehen will, um Lebensmittel für seine Familie zu kaufen. Und er geht an den Markt und alle Marktbesitzer oder Standbesitzer wissen, diese Person ist ein Christ. Und dann geht dieser Christ zum Fleischstand und will sich Fleisch kaufen für sich und seine Familie und der Standbesitzer weist ihn ab. Und er verkauft ihm kein Fleisch, weil er ein Christ ist. Und der Christ geht weiter zum Obststand, zum Gemüsestand und überall wird er abgewiesen, weil er ein Christ ist. Paulus sagt jetzt zu diesen Christen in Philippi, lasst allen Menschen eure Milde, eure Güte kund werden. Seid nicht nachtragend zu denjenigen, die böse zu euch sind. Vergeltet nicht Böse mit Bösem, liebt eure Feinde, sucht das Wohl derer, die gegen euch sind. Das ist nicht so einfach, nicht wahr? Aber dieser Kampf, der blieb ja nicht vor der Gemeinde stehen, sondern auch in der Gemeinde gab es Spaltungen zwischen Brüdern und zwischen Schwestern, gab es Parteiungen, gab es Streit, gab es Machtkämpfe. Wir wissen nicht, woran es lag, ob es der Streit um gewisse Positionen oder theologische oder persönliche Fragen waren, die Philipper aufgewühlt haben. Aber Paulus sagt hier, schaut auf das Wohl eurer Geschwister. Stellt die Meinung eurer Brüder und eurer Schwestern höher als eure eigene Meinung. Stellt euer Recht zurück, sucht das Wohl eurer Geschwister. Das ist, was Paulus hier sagt, allen Menschen. Das heißt, den Menschen, die euch wohlgesonnen sind und den Menschen, die eure Feinde sind. Alle Menschen sollen eure Güte, sollen euer Wohlwollen erfahren. Denn das ist genau das, was auch wir in Jesus Christus gesehen haben. Er ist zu allen Menschen gütig gewesen. Und keiner von diesen Menschen, für die er gestorben ist, war sein Freund. Wir waren alle Feinde und er ist für uns gestorben. Und genau das soll die Philipper auch motivieren, die Güte allen Menschen zu zeigen. Das soll dich und mich motivieren, zu allen Menschen freundlich zu sein. Paulus sagt hier, lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Wieso? Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Und damit ist das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus gemeint, wenn er die Gottlosen richten wird und die Seinen belohnen wird. Der Herr ist nahe, seine zweite Wiederkunft ist nahe. Nun, wie genau soll das uns motivieren, gütig zu allen Menschen zu sein? Wie genau soll die Wiederkunft Jesu Christi uns motivieren, gütig zu allen Menschen zu sein? Ich denke, auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Das erste ist, Jesus selbst war gütig. Jesus selbst war gütig. Indem er uns hier auf die Wiederkunft Jesu ausrichtet, zeigt er uns die Person Jesu Christi selbst, stellt uns die Person Jesu Christi selbst vor die Augen. Es ist interessant, dass wir eine ähnliche Stelle im zweiten Kapitel des Philipperbriefes finden, wo Paulus die Philipper auch auffordert, gütig zu sein. In Kapitel 2, Vers 4. Ein jeder sei nicht auf das Seine bedacht, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Und dann begründet er es und sagt in Vers 5, denn die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann zeigt er die gütige Gesinnung auf, wie Jesus war. Und hier sehen wir eigentlich eine ähnliche Aufforderung. Seid gütig zu allen Menschen. Wieso? Weil der Herr Jesus nahe ist. Schaut auf ihn, wie gütig er war auf dieser Erde. Seid zu allen Menschen wohlwollend, denn die Wiederkunft Jesu, der selbst gütig zu allen Menschen war, ist nahe. Das ist, was Paulus hier sagt. Und ich möchte ganz kurz mit euch eine Stelle aus dem Petrusbrief aufschlagen, die uns diese Güte auf eine eindrückliche Art und Weise aufzeigt. 1. Petrus 2, Vers 21. Dort heißt es, denn hierzu seid ihr berufen. Wozu sind wir berufen? Davor ging es um Leiden. Wir sind berufen, um für Christus zu leiden. Wir sind berufen, um Ungerechtigkeiten um Jesu Willen in Kauf zu nehmen. Wieso? Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Jesus Christus hat für dich und für mich gelitten. Er hat Ungerechtigkeit in Kauf genommen. Dennoch war er gütig zu allen Menschen. Und das ist das Vorbild, das er uns gegeben hat. Wie sieht das Vorbild aus? Vers 22, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Das heißt, er hat nicht gesündigt, er hat keinem Menschen Anlass gegeben, dass sie ihm Ungerechtigkeit zufügen. Er hat keinem Menschen Anlass gegeben. Und dennoch heißt es hier, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Er hat so viel Ungerechtigkeit erduldet, hat seinen Widersachern aber nicht das zurückgegeben, was sie ihm angetan haben, sondern er wusste, eines Tages wird Gott kommen und er wird richten. Und hier sehen wir die Güte Jesu. Und indem wir Jesus sehen, wie gütig er ist, können wir auch auf dieser Erde gütig sein zu allen Menschen. Aber ich denke, das Zweite, wieso die Wiederkunft Jesu uns motivieren soll, gütig zu sein zu allen Menschen, ist, dass diese Ausrichtung eine wachrüttelnde Warnung ist. Im Neuen Testament werden diese Worte immer wieder gebraucht, um die Menschen auszurichten, zu warnen. Jesus kommt bald wieder. Seine Wiederkunft ist nahe. So schreibt beispielsweise Jakobus in Kapitel 5, Vers 8, habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Schaut, dass euer Glaube fest ist. Seid geduldig, Jesus kommt bald. Unser Herr Jesus selbst warnt seine Jünger immer wieder. Als Beispiel Matthäus 24, Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Seid wachsam. Seid wachsam. Und so sehen wir, dass dies eine Warnung ist, ein warnendes Beispiel, dass wir gütig sein sollen, dass wir darauf achten sollen, unser Leben nicht zu verschwenden, nicht zu vergeuden und nicht ungehorsam zu sein, sondern Jesus ist bald da. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Nächste Woche oder die kommende Woche werden unsere Investoren zu uns in die Firma kommen. Das heißt, unsere Firmenbesitzer kommen zu uns in die Firma und die werden einen Rundgang machen durch die ganze Firma. Sie werden die Abteilungen anschauen und die werden schauen, wie wir arbeiten, wie unser Arbeitsplatz aussieht und so weiter und so fort. Und ich danke meinem Vorgesetzten, dass er mich gewarnt hat. Er hat zu mir gesagt, Richard, KW 38 kommen die Investoren zu uns, schau, dass dein Arbeitsplatz sauber ist. Und ich habe meinen Leuten gesagt, schaut, dass euer Arbeitsplatz sauber ist, schaut, dass der Werkzeugbau gekehrt ist und so weiter und so fort. Und ich muss zugeben, dass mein Arbeitsplatz noch nie so sauber aussah wie heute. Jetzt können die Investoren kommen. Ich bin vorbereitet, weil mich mein Vorgesetzter gewarnt hat. Die Bibel warnt uns, dass die Wiederkunft Jesu nahe ist. Und das soll uns motivieren, uns vorzubereiten. Den Dreck aus deinem Herzen rauszukehren. Gütig zu sein. Wachsam zu sein. Geduldig zu sein. Denn Jesus Christus kommt bald wieder. Es muss nichts mehr passieren, dass er kommt. Er kann jeden Augenblick kommen. Und das soll uns motivieren, gütig zu sein zu allen Menschen. Und einige müssen diese Worte in diesen Tagen ganz besonders hören. Denn in diesen Tagen, wo wir uns als Gemeinde nur begrenzt treffen können, sind einige in einen gewissen geistlichen Schlaf gefallen. Und ihr habt vergessen, dass Jesus bald wiederkommt. Du hast vergessen, dass er bald wiederkommt und dass du Rechenschaft ablegen musst für deine Taten, für die, wie du deine Zeit verbracht hast. Du hast vergessen, dass Jesus bald wiederkommt und dass er nicht nur als Herr und Regent kommen wird, sondern dass er auch als Richter kommen wird. Und deswegen müssen wir diese Worte heute hören, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Lasst uns unsere Zeit, unser Leben nicht verschwenden. Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Und aus diesem Grund sollen wir gütig sein zu allen Menschen, freundlich sein zu allen Menschen. Nun, nachdem Paulus aufgezeigt hat, dass wir in Jesus konstante und ewige Freude erfahren können und nachdem er uns aufgezeigt hat, dass die Wiederkunft Jesu Christi uns motivieren soll, gütig zu sein zu allen Menschen, zeigt er abschließend auf, wie wir als Christen Frieden, den Frieden Gottes erfahren können. Den Frieden Gottes. Und das ist der letzte Punkt, die letzte Aufforderung. Vernichte deine Sorgen durch Gebet. Vernichte deine Sorgen durch Gebet. In Vers 6 finden wir zunächst ein Verbot für uns Christen, ein Verbot an dich, nämlich seid um nichts besorgt. Das ist ein Verbot. Seid um nichts besorgt. Anschließend beschreibt Paulus dann detailliert, was wir stattdessen tun sollen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann schließlich sehen wir die Auswirkung dessen, wenn wir beten. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Zunächst zum Verbot. Paulus sagt hier, wir sollen nicht besorgt sein. Und dieses Wort besorgt sein beschreibt in gewisser Weise, dass jemand in verschiedene Richtungen gezogen wird. Unruhe. Jemand, der eigentlich in die eine Richtung geht und dann in die andere Richtung gezogen wird. Das beschreibt dieses Wort Sorgen, sich Sorgen machen, besorgt sein. Schaut, einerseits glauben wir Gott und wir vertrauen ihm in all unseren Lebenslagen und dann kommt auf einmal eine Situation in dein Leben, die dir unendlich viel Sorgen bereitet, okay? Also wir glauben Gott, wir laufen in seine Richtung und dann kommen diese Sorgen die reißen uns wieder von Gott weg. Sie reißen uns weg von unserem Vertrauen zu dem lebendigen Gott. Und je mehr wir über diese Sorgen nachgrübeln, umso mehr ziehen sie uns von Gott weg. Und da ist ein Problem und du fängst an, über dieses Problem nachzugrübeln, du verstrickst dich mehr und mehr in deinen Gedanken über diese Sorgen. Und anstatt diese Sorgen zu lösen, anstatt die Probleme zu lösen, nehmen sie dich gefangen. Und du schaust nicht mehr auf Gott und auf Christus, sondern nur noch auf deine Probleme. Das heißt es, sich Sorgen zu machen. Und diese Sorgen sind so tückisch, dass sie uns die Freude in Gott rauben. Diese Sorgen sind so tückisch, dass wir uns mehr über die Sorgen Gedanken machen, als über unseren Mitmenschen. Und das war genau das Problem bei den Philippern. Sie hatten keine Freude in Gott und sie haben nicht auf das Wohl ihrer Mitmenschen geschaut, weil sie zu viele Sorgen hatten. Die Sorgen um die Gemeinde, die Sorgen um Paulus und so weiter und so fort. Und Paulus sagt, macht das nicht. Hört auf, über eure Probleme nachzugrübeln. Hört auf, über eure Probleme nachzudenken. Stattdessen betet. Wenn ihr eure Sorgen vernichten wollt, dann betet. Und Paulus gebraucht hier vier verschiedene Wörter. Die Sonne sticht zu sehr. Ich will nicht zu sehr auf diese Wörter eingehen. Er beschreibt hier, dass wir durch Gebet, also durch Gemeinschaft mit Gott, durch Flehen, indem wir unser Herz vor ihm ausschütten, durch Danksagung. Danksagung beschreibt die Art und Weise, dass wir für bereits empfangene Gnadengaben dankbar sind. Vor allen Dingen für unser Heil. Das beschreibt dieses Wort Danksagung. Und auch unsere Anliegen, unsere Bitten vor Gott kund werden lassen. Paulus gebraucht hier vier verschiedene Wörter, um das Gebet, um die Gebetshaltung eines Christen zu beschreiben. Aber ich denke, dass Paulus hier nicht im Speziellen auf diese vier Wörter besonders viel Wert gelegt hat. Es war inspiriert durch den Heiligen Geist. Wir dürfen sie nicht wegnehmen. Aber ich denke, was Paulus mit diesen vier Wörtern eigentlich im Sinn hatte, ist eine einzige Sache. Auf die Wichtigkeit von einem gesunden und aktiven Gebetsleben von uns Christen hinzuweisen. Paulus will hier auf die Wichtigkeit von einem gesunden und aktiven Gebetsleben von uns Christen hinweisen. Wenn wir nicht beten, brauchen wir uns nicht wundern, dass die Sorgen uns erdrücken, Geschwister. Aber Geschwister, dort, wo gebetet wird, ist kein Platz für Sorgen. Dort, wo gebetet wird, ist kein Platz für Sorgen, denn im Gebet schütten wir unsere Sorgen vor dem aus, der allmächtig ist, oder? Wieso sollten diese Sorgen uns dann wieder begleiten? Und weil die Sorgen immer wieder kommen, müssen wir immer wieder zu Gott kommen. Wir müssen ein aktives, ein gesundes Gebetsleben führen. Und es ist nicht so, dass Gott unser Gebet braucht, um uns zu helfen. Nein, vielmehr brauchen wir das Gebet, um unsere Anliegen vor Gott kund werden zu lassen, damit sie von uns weggehen. Versteht ihr? Bevor wir zu Gott kommen und bevor wir nur ein Wort reden, kennt Gott unser Anliegen, er kennt unsere Probleme. Aber er will, dass wir beten, damit wir erfahren, was es bedeutet, dass diese Sorgen von uns gehen. Leider tragen viel zu viele Christen, viel zu viele Menschen, die Jesus lieben, unnötige und viele Sorgen mit sich herum, weil sie nicht beten. Und wenn du Sorgen mit dir herumträgst, dann liegt es vielleicht daran, dass du nicht betest, dass du kein Gebetsleben hast. Jakobus sagt ganz deutlich, klar und scharf, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Du hast keinen Frieden, du hast keine Freude, weil du nicht betest. Du hast viele Sorgen, du hast viele Probleme, weil du nicht betest. Wisst ihr, als Jesus seinen Jüngern erklärt hat, dass er sie bald verlassen muss, das heißt, dass er sterben muss, aber auch im engeren Sinne, dass er zu seinem Vater zurück in den Himmel gehen muss, da waren seine Jünger sehr, sehr betrübt. Sie hatten keine Freude mehr, sie hatten keinen Frieden in sich. Sie haben sich viele Sorgen gemacht, wie soll es weitergehen, wenn unser Herr Jesus weg ist? Und Jesus sagt anschließend in Johannes 14, Vers 27 zu ihnen, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz werde nicht erschüttert, sei auch nicht furchtsam. Wie herrlich ist unser Herr Jesus? Wie würden wir antworten? Na, da macht sich jemand Sorgen und wir versuchen ihm die Probleme zu helfen und mit ihm zu ringen und vielleicht kannst du hier oder vielleicht kannst du das machen. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt, sondern nur wie ich geben kann. Meinen Frieden lasse ich euch. Und genau diesen Frieden, diese Ruhe will Gott uns geben. Er will nicht, dass wir zugrunde gehen durch die Probleme und durch die Sorgen unseres Lebens. Das will er nicht. Er will, dass wir wahren Frieden erfahren. Und genau das bewirkt Gott auch, wenn wir beten. Das ist die Auswirkung in Vers 7. Wenn wir beten, wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Frieden bedeutet nichts anderes als Ruhe zu haben. Ein aufgewühltes Meer, das vom Wind hin und her gepeitscht wird und die Wellen toben hoch und runter. Und dann kommt auf einmal eine unheimliche Stille, eine unheimliche Ruhe über das Meer, weil der Wind aufgehört hat. Von so einer Ruhe, von so einer Stille redet Paulus hier, wenn er über den Frieden Gottes redet. Die Sorgen peitschen unsere Gedanken hin und her und wir werden hin und her gerissen. Aber wenn der Friede Gottes einkehrt, dann ist eine Ruhe und ein Frieden in uns, den wir nicht erklären können, der unseren Verstand übersteigt. Wir können niemandem erklären, wie dieser Friede aussieht. Wir können auch niemandem erklären, wie dieser Friede kam. Wir können niemandem beschreiben. So einen Frieden kann man sich auch nicht selber ausdenken oder selber in sich bewirken. Das ist ein Frieden, der ein Christ in jeder Situation erfahren kann. Einen überwältigenden Frieden, den wir nicht begreifen können. Ich möchte hierzu eine persönliche Illustration oder ein Beispiel weitergeben, das ich, glaube ich, schon mal erzählt habe. Ich erinnere mich noch an die Fehlgeburt von meiner Frau vor einigen Jahren. Es war ihre erste Schwangerschaft und ich war auf der Arbeit und sie rief mich an. Und ich bin nach Hause gefahren und kam zu ihr und wir beide waren sehr, sehr erschüttert von dieser Information und wir haben uns gedacht, wir nehmen ein paar Tage Auszeit und fahren weg. Und als wir auf der Autobahn waren, habe ich einen Frieden erfahren, den ich nicht beschreiben kann. Es war eine Geborgenheit, es war, als wäre die Gegenwart Gottes spürbar und Gott hat ein Loblied auf mein Herz gelegt, welches über einige Tage hinweg da war. Und ich kann euch nicht beschreiben oder erklären, wie das kam, wie sich das angefühlt hat. Es war einfach nur überwältigend. Und von diesem Frieden redet Paulus hier, dass wir selbst im Leid, selbst in großer Gefahr, selbst in Sorgen und Problemen, die dir das Leben, deine Kinder und sonstige Dinge bereiten, diesen Frieden erfahren dürfen. Diesen Frieden können wir erfahren. Und wir müssen verstehen, dass dieser Frieden nicht von irgendwoher kommt. Dass wir diesen Frieden nicht selber produzieren, sondern dass dieser Friede von Gott kommt. Einige Verse später in Vers 9 sagt Paulus, am Ende von Vers 9 redet er über den Gott des Friedens. Gott ist der Gott des Friedens. Und in Epheser 2, Vers 14 wird über Jesus gesagt, dass er unser Friede ist. Verstehen wir? Dieser überwältigende Friede, der unseren Verstand übersteigt, wird alleine von Gott durch Jesus Christus in dir bewirkt. Und dieser Friede kann nur der erfahren, der durch Jesus Christus mit Gott versöhnt wurde. Und dieser Friede bewahrt unsere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus, sagt Paulus abschließend. Dieses Wort bewahren, dieses griechische Wort, kommt aus dem militärischen Bereich und es bedeutet durch eine Wache schützen. Bewahren, also durch eine Wache schützen. Und wir müssen hier daran denken, dass Paulus in diesem Augenblick, als er diese Worte schrieb, in Rom als ein römischer Gefangener saß und ein Soldat war Tag und Nacht an seiner Hand gefesselt und bewachte ihn. Ein Soldat, eine Wache beschützte ihn Tag und Nacht. Das ist das Wort, das er hier gebraucht. Er sagt, der Friede Gottes wird eure Herzen beschützen, so wie ich beschützt werde Tag und Nacht von einem Soldaten. Der Friede Gottes bewacht eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Und das bedeutet kurz gesagt, dass unser Denken, unser Wollen, unser Handeln, unsere Zentrale, unser Herz, alle Zeit in Übereinstimmung mit dem Willen und mit dem Wort Gottes steht. Das bewirkt der Friede Gottes in uns, dass wir nichts tun, was gegen den Willen Gottes steht, dass wir nichts denken gegen Gott, so wie Hiob. Er hat nicht einmal gesündigt mit seinen Lippen, als er in großem Leid war. Wieso? Weil der Friede Gottes ihn bewahrt hat in Christus Jesus. Das bewirkt der Friede Gottes in uns, dass selbst wenn Leid da ist, der Friede Gottes uns bewahrt, an Gott zu zweifeln. Der Friede Gottes bewahrt uns davor, Gott den Rücken zuzukehren. Der Friede Gottes, kurz gesagt, bewirkt in uns, dass wir ausharren bis ans Ende, dass Gott uns festhält bis ans Ende und dass er uns eines Tages in die Herrlichkeit führen wird. Der Friede Gottes bewahrt das in uns und das bewirkt Gott, wenn wir beten. Es liegt alleine an Gott, aber du bist auch verantwortlich, indem du betest. Gott ist es, der dir den Frieden schenkt, aber wenn du nicht betest, kannst du nicht erwarten, dass Gott dir diesen Frieden auf einmal schenkt. Deswegen musst du ein aktives Gebetsleben haben und deine Anliegen ständig vor Gott bringen. Willst du im Einklang mit dem Willen Jesu leben, dann bete. Willst du bewahrt werden vor Sünde, dann bete. Willst du Jesus nachfolgen, in guten wie in schlechten Tagen, dann bete. Verstehen wir? Wenn wir nicht beten, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir so viel Probleme und so viel Elend und so viel Leid haben in unserem Leben. Ich meine, die Menschen, die viel beten, haben nicht weniger Leid und nicht weniger Probleme, aber sie klagen nicht so viel wie du. Weil sie beten und weil sie wissen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Nun, wir haben uns zu Beginn oder als Titel dieser Predigt die Frage gestellt, wie kannst du tiefe Freude und Gottes unbegreiflichen Frieden in allen Umständen erfahren? Ich denke, die Bibel, wir haben eine biblische und eine tiefe Antwort auf diese Frage bekommen, die ich nochmals abschließend zusammenfassen will. Wenn du viel über Jesus nachdenkst, wird dein Herz eine Freude erfahren, die dich in allen Umständen begleitet. Viel über Jesus nachsinnen. Wenn du von dir weg auf die Nöte anderer Menschen blickst, mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu, und wenn du alle deine Sorgen zu Gott bringst mit einem Herzen der Dankbarkeit, dann wird die Freude und der Friede, von dem Paulus hier redet, dein Herz in Jesus Christus bewahren. Möge Gott durch seinen Geist dies in uns bewirken, dass wir Christen, fröhliche Christen sein können. Dass wir fröhliche Christen in allem Leid sein können, in allen Umständen. Und dass der Friede Gottes uns in Christus bewahrt, zu seiner Ehre alleine. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ihr dürft sitzen bleiben, wenn es euch lieb ist. Ja, lasst uns beten.